Das Sommerloch gehört zu den verblassenden Mythen der Mediengeschichte. Umso reizender, dass Lea Fieler in der Tageszeitung eine Liebeserklärung an die besten Sommerlochtiere der letzten 30 Jahre veröffentlicht hat. Sommerlochtiere waren mal notdürftig aufgebauschte Medienereignisse aus Mangel an Alternativen. Jetzt sind sie sehnsüchtig erwartete Verschnaufpause fürs Herz. Man will sich reinlegen in eine Nachrichtenlage der Belanglosigkeit, sich nostalgisch zurückversetzen in eine Zeit, in der das ganze Land durch nichts emotionalisierter war als durch Schwan Petra, der sich am Aasee hoffnungslos in ein Tretboot verliebte, in der die einzige giftige Debatte, die um eine ausgebüxte Monokelkobra in Herne war. Nachrichten über Problembär Bruno und Brillenkeimann Sammy fühlen sich an wie Meeresrauschen und Sonnencreme auf der Haut. Ich will einen ganzen Zoo voller Sommerlochtiere, hieß es in der Herzensergießung der Taz-Autorin Lea Fieler. Sommerstimmung verbreitete auch die Frankfurter Rundschau. Unter dem Titel »Je dicker, je lieber« beantwortete Arno Wiedmann die Frage, was lesen wir in den langen Sommerferien, indem er Bücher nicht unter 1000 Seiten vorstellte, darunter Simon Sebag Montefiores »Die Welt, eine Familiengeschichte der Menschheit«, 1534 Seiten stark. Wir finden das Werk methodisch, unbedarft, erwähnen aber gern, wie Montefiore dazu kam, so einen Brocken vorzulegen. Die Flut strömte zurück, Fußabdrücke tauchten auf. Es waren die Spuren einer Familie, die am Strand von Happelsburg in Ostengland entlanggegangen war. Hinterlassen haben sie 5 Menschen vor etwa 850.000 bis 950.000 Jahren. Erwachsene und Kinder, von denen das größte Individuum wahrscheinlich ein Mann war. Jene Strandspuren sind die ältesten einer Familie und sie haben mich zu dieser Weltgeschichte inspiriert. Zitiert der FR-Autor Wiedmann Montefiores Erklärung. Um sommerlich zu bleiben, die Süddeutsche Zeitung hat sich von der Soziologin Elene Beregow die gesellschaftliche Bedeutung von Schweiß erklären lassen. Wir sind in einer Körperkultur sozialisiert, die stark durch Ideale von Kühle, Distanz und Selbstkontrolle geprägt ist. Das Schwitzen stört dieses Ideal. Es unterbricht die Vorstellung vom durchkomponierten, disziplinierten Selbst. Plötzlich handelt der Körper eigenmächtig. Er glänzt, tropft, riecht. Das wird oft als Gesichtsverlust erlebt. Scham ist hier ein soziales Gefühl par excellence. Sie braucht den Blick des anderen. Die Soziologin Beregow betont indessen, dass Schweiß auch ein Ausdruck von Ermächtigung sein kann. In Rock und Punk galt der nasse Oberkörper oft als Ausdruck von Ekstase, Grenzüberschreitung, Körperlichkeit. Interessant dabei, das waren vor allem männliche Figuren. Heute sehen wir auch in weiblichen und queeren Kontexten eine Aneignung dieses Motivs. Zum Beispiel bei Charlie XCX, die ihre Tour 2024 provokant Sweat nannte. Gleichzeitig wurde dort aber auch kostenloses Deo verteilt. Der Schweiß durfte also sichtbar sein, aber nicht riechen. Die Ambivalenz bleibt. Elena Beregow in der SZ. In der Tageszeitung Die Welt dachte Eva Behringer über das dicke, arme, dicke Eier-Zeitalter nach. Wann fing das eigentlich an, dass Männer aussehen wollen wie Hulk? Und wo bitte soll der Muskelwahn enden? Fest steht, es wird gepumpt, geklimmzugt, gekardiot, gekettelbellt, bis die Ärztin kommt. Denn gesund ist das alles nur bis zu einem gewissen Grad. Im Extremfall führt die Bootcampisierung der eigenen Existenz zu einer Muskeldysmorphie, umgangssprachlich Adoniskomplex, eine Körperwahrnehmungsstörung, die mit enormer psychischer Belastung bis hin zum Suizid einhergeht. Dem Deutschen Sportbund zufolge soll jeder 5. Fitnessstudio-Gänger betroffen sein. Eva Behringer in der Welt. Passend dazu der Artikel »Das sogenannte starke Geschlecht« im Magazin Der Spiegel bebildert mit einem Bodybuilder vor gecrashten, brennenden Autos. Tobias Becker zitiert die Sachbuchautorin Sheila Bechtjat, die noch kürzlich festgestellt hat, Männlichkeit gelte als uncool und wörtlich, nichts ist heute weniger angesagt, als ein weißer Mann zu sein. Tja, das dürfte nicht nur Donald Trumps Selbstverständnis widersprechen, aber sei es drum, Becker hält fest, dass sich der Wind mittlerweile gedreht hat. Auf Social Media ist es den Influencern der sogenannten Manosphere gelungen, einen klassisch männlichen Habitus mitsamt Muskelkraft und Machtgehabe wieder zum Popphänomen zu machen. Antifeminismus als Lifestyle. Bei der Bundestagswahl dieses Jahr wählte jeder 4. Mann zwischen 18 und 25 die AfD. Sie war die stärkste Kraft unter jungen Männern, während die Linkspartei unter jungen Frauen vorn lag. Ein Gender-Gesinnungsgap, der sich vielleicht auch dadurch erklären lässt, dass junge Menschen sich am ehesten bei der Partei zu Hause fühlen, die sie in den Diskursen der Gegenwart als Opfer adressieren. Junge Frauen als Opfer patriarchaler Strukturen, junge Männer als Opfer der Gleichstellungspolitik. Tobias Becker im Spiegel. Zurück zu Trump. In der SZ berichteten David Pfeiffer und Jens Christian Rabe, dass der US-Präsident zum 250. Geburtstag der USA ein Ultimate-Fighting-Spektakel veranstalten will. Im Sinne von Trumps politischer Theorie ist die Idee, ein eigenes Kolosseum im Garten des Weißen Hauses aufzubauen und brutale Schlägereien zu veranstalten, natürlich alles andere als absurd. Im Gegenteil, eigentlich erschien kaum ein Gedanke aus dem Kopf des US-Präsidenten je schlüssiger. Seine Leitkultur ist der Kampfsport. Was Wunder, dass sich Mirna Funk in der Welt mit dem Thema befasste, der heterosexuelle Mann als Fehler. Zugleich schwärmten die Feuilletons vom Superman-Film des Regisseurs James Gunn. Thomas Assheuer bemerkte in der Wochenzeitung Die Zeit, ein Messias, der die Welt im Ganzen verändern will, war Superman nie. Er kommt eben von einem anderen Stern. Er will es bei uns woke und friedlich haben. Aber Unrecht erträgt er nicht. Und darin steckt auch eine Drohung. Falls wir die Oligarchen nicht loswerden, kommt Superman zurück und legt ihnen das Handwerk. Gar keine schlechten Aussichten, oder? Apropos Aussichten. Wir verabschieden uns heute mit einer tiefgründigen Überschrift der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie lautete: Wirf den Blick weg, dann gewinnst du freie Sicht.